Für mich ist das Produkt Teil unserer Identität. Also ich erzähle kurz eine kleine Anekdote. Wir waren auf Hochzeitsreise und in Dubai am Flughafen war das Erste, was wir anschauen müssten, ist die Aufzugsgruppe, die dort fährt, ja, mit allen möglichen Varianten. Also es wird wahrscheinlich jeder, der in der Branche ist, wird das nachvollziehen können, weil das machen ja sehr viele. Ja.
Komme ich zu dem Thema Ehemann.
Was?
Ehemann, okay. Das war ein Feedback zu Ehemann, okay, gut.
Was habe ich getan?
Leadership ist für mich immer, ich muss als Führungsperson, bin ich dazu da, dass ich alle anderen weiterbringe. Nicht mich persönlich und nicht mich an eine andere Position, sondern dass ich alle anderen Menschen, die in meinem Team sind, voranbringe. Besser mache, weiterentwickle oder einfach weiterkomme mit ihnen gemeinsam. Und das Frühstück hat angefangen, also ich kam mit der Idee zu unserer Buchhalterin, der lieben Silvia, und habe gesagt, du Silvia, wir machen jetzt jedes Monat ein Frühstück für die Monteure und das machen du und ich. Und dann so, ja, okay, machen wir das halt, ja. Und das hat sich aber, das war aus meiner Sicht so ein schönes Event, dass das wirklich mittlerweile standardmäßig bei uns im Kalender steht.
Herzlich willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von Business-Leadern hören möchte, ist hier genau richtig.
Herzliches Willkommen bei einer neuen Folge von Major League Elevator. Hier ist die Alex.
Und hier ist der Martin. Grüßt euch.
Und ein herzliches Willkommen an unseren heutigen Gast. Wir führen die Linien 26 also durch. Ein herzliches Willkommen an Elisabeth Heisenberger von Heisenberger Aufzug aus Wien heute.
Hallo, vielen Dank. Hallo Martin, hallo Alexandra. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit euch hier eine neue Folge zu bestreiten.
Schön, dass du bei uns bist.
Dieses Jahr haben wir eine Premiere. Wir haben die zweite Folge und den zweiten weiblichen Gast bei uns. Nicht schlecht, oder?
Ja, das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Unterstütze ich sehr, nachdem unsere Branche ja normalerweise eine ist, die natürlich eher dominiert wird von den Männern. Freut es mich sehr, dass ich jetzt auch die zweite Frau hier sein darf, die im Podcast ist.
Ich finde es auch gut.
Ja, ich finde es überraschend, weil das war so nicht geplant, aber ich finde es total gut, dass sich das so ergeben hat.
Elisabeth, zu jedem Gast haben wir eine kleine Vorstellung. Die Firmen oder die Betreiber in Österreich werden euch bestimmt kennen, aber unsere Zuhörer Deutschland und Österreich vielleicht weniger. Deswegen stellen wir dich und euch mal kurz vor.
Gerne.
Heute zu Gast bei uns im Major League Elevator ist Elisabeth Heisenberger. Sie ist Co-CEO des österreichischen Familienunternehmens Aufzugsbau Heisenberger und steht damit für eine neue Generation von Führung im technischen Mittelstand. Gemeinsam mit ihrem Co-CEO gestaltet sie den Wandel von einem klassischen Handwerksbetrieb hin zu einem modernen, service- und innovationsgetriebenen Unternehmen mit einem starken Fokus auf Unternehmenskultur, Vertrauen und Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Neben der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens beschäftigt sie sich intensiv mit Themen wie moderner Leadership, Co-Leadership und der Zukunft von Arbeit in technischen Branchen. Nochmal ein herzliches Willkommen.
Danke vielmals, danke für das schöne Intro.
Elisabeth, wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil wir deinen Vortrag auf der Interlift gesehen haben. Wir saßen da im Publikum und fanden es wirklich spannend und haben gesagt, hey, die hätten wir gerne mal im Podcast, um darüber näher zu sprechen.
Genau, man kann sehr dazu gerne sagen, dein Vortrag war ja auf der Interlift nicht technisch geprägt. Hatte ja einen komplett anderen Inhalt, was ja generell außergewöhnlich ist auf einer sehr technischen Messe. Und das mochten wir beide. Also es war wirklich so ein Augenblick, da haben wir uns angeschaut und beide gleich knickt und haben gesagt, diese Frau brauchen wir im Podcast. Du hast über das Thema Leadership gesprochen auf der Interlift. Hast du denn nach deinem Vortrag, außer jetzt unserer Einladung zum Podcast, nochmal andere Feedbacks bekommen?
Ja, also ich habe grundsätzlich mal dasselbe Feedback bekommen, was du selbst gesagt hast, dass es einer der Vorträge war, die nicht sehr technisch basierend waren auf der Interlift und dass das was Neues war. Es war bewusst auch von mir so gewählt. Also ich kannte die Interlift als sehr als Fachmesse natürlich mit sehr fachlich versierten Vorträgen zur Aufzugstechnik und dachte mir immer, oder wir prägen auch den Ansatz bei uns im Unternehmen, dass wir nicht nur Technik verkaufen, sondern wir sind eigentlich dazu da, dass wir Menschen befördern. Und mit diesem neuen Ansatz, dass wir Menschen bewegen, wohl in unseren Aufzügen, als auch die Menschen, die bei Heisenberger mit uns gemeinsam arbeiten, war so mein Ansatz, dass wir den Fokus auf den Menschen legen, nicht nur auf die Technik. Der Technik bedienen wir uns einfach. Mhm. Und damit das gut funktioniert, also damit natürlich Menschen gut arbeiten können, braucht es eine gewisse Form von Leadership, ja, den wir natürlich auch bei uns im Unternehmen etablieren. Und ich habe mir gedacht, ich werde das jetzt mal auf der Interlift sozusagen mit meinem Statement anbringen und habe da auch sehr positives Feedback bekommen. Das freut mich unheimlich. Mhm. Ja.
Kannst du uns ein bisschen was über euer Unternehmen erzählen? Ihr seid ein familiengeprägtes Unternehmen, so wie ich das raushöre.
Ja, der ist jetzt, glaube ich, 60 Jahre, habe ich das
fast
richtig
gelesen? Fast 70 Jahre, genau.
Fast 70 jetzt schon?
Also genau genommen kommt unser Unternehmen mit ganz viel Geschichte daher. Wir sind so ein richtiger, so ein Schneeball, der daherkommt mit ganz viel Geschichte. Begonnen 1958, als der Opa von meinem Mann das Unternehmen gegründet hat, in einer kleinen Werkstatt im 4. Bezirk in Wien. Dort haben sie angefangen, Motoren zu reparieren für Aufzüge. Also das war der Grundstein des Unternehmens und der hat es dann sozusagen weitergeführt, dass sie dann auch Aufzüge repariert haben. So kamen wir sozusagen, oder kam die Familie, das Familienunternehmen in die Aufzugsbranche. Angefangen mit, klassisch, der Opa selbst gearbeitet mit einem Mitarbeiter, dann die Oma dazu, natürlich dann halt immer schon langsam ein und zwei Mitarbeiter mehr. Nach dem Tod, von dem plötzlichen Tod vom Opa, hat es dann mein Schwiegervater übernommen, das Unternehmen, und über 30 Jahre lang geführt. Hin zu einem Mittelstandsunternehmen mit rund 40 Mitarbeitern gemacht. 2016 stieg dann mein Mann ins Unternehmen ein und hat den Bereich, einen Vertriebsbereich übernommen und hat auch begonnen, das Unternehmen weiterzuführen. Und ich arbeite schon sehr lange mit meinem Mann zusammen. Wir haben vorab schon ein Unternehmen gemeinsam gegründet, abseits von dem Aufzugsunternehmen. Und dann war irgendwann so der Gedanke, möchtest du nicht auch mitarbeiten? Und ich bin ja schon sehr lange mit Aufzügen in Berührung, also seit ich eigentlich meinen Mann kenne, weil das war natürlich bei uns zu Hause oder eigentlich bei meiner Schwiegerfamilie, also bei meinen Schwiegereltern zu Hause, immer Thema am Tisch. Also es gab sozusagen alle Familienmitglieder und der sechste Stuhl in dem Fall gehörte dem Unternehmen. Das ist ganz positiv gemeint, nicht negativ. Es war somit immer Teil unseres Konstrukts. Also es wurde immer darüber gesprochen. Wir kannten alle Mitarbeitenden, auch ohne dass wir jetzt dem Unternehmen beschäftigt waren. Es gab auch oft Entscheidungen am Familientisch, die das Unternehmen betrafen, wurden dort sozusagen sonntags früh beim Frühstück gemeinsam getroffen. Ja, und so bin ich eigentlich auch wahrscheinlich auch in dieses gesamte Unternehmertum hineingewachsen. Und für mich war es dann eine unheimliche Ehre, weil einerseits sagt man, ja, das ist mitzuarbeiten, das ist sehr nett. Und auf der anderen Seite ist es ja eine ganz große Verantwortung. Etwas, was zwei Generationen vor dir aufgebaut haben und du dort mitarbeiten darfst, um das weiterzuführen, war für mich eine Ehrung sozusagen, dass ich da auch mit meinem Wirken mitmachen kann. Und habe dann zu meinem Mann gesagt, du weißt, worauf du dich einlässt, wenn du mit mir arbeitest, ja. Anscheinend wird es gut gewesen sein, weil er hat's akzeptiert, ja. Und fing dann auch an, im Familienunternehmen mitzuarbeiten. Jetzt mittlerweile, seit 2 Jahren, teilen wir uns eben die Geschäftsführung. Außer dem Grund, dass wir gesagt haben, wir haben zwei ganz unterschiedliche Stärken. Mein Mann ist sehr rationalistisch und sehr zahlenaffin. Ich bin sehr menschenorientiert und spiele sehr stark mit dem Gedanken, eben diese menschenzentrierte Denkweise auch ins Unternehmen zu bringen und gleichzeitig einen innovativen Ansatz zu finden. Wie können wir auch in Zukunft gut arbeiten, ohne eben immer die Mitarbeiteranzahl erhöhen zu müssen? Also was können wir machen, auch damit unsere Mitarbeiter noch besser arbeiten können? Und das zusammen hat es für uns gezeigt, dass es halt die optimale Mischung ist, um aus einem damals mit einem Unternehmen mit 40 Mitarbeitern mittlerweile 80 Mitarbeiter zu machen und von der Größe her zu den größten Mittelständern in Österreich zu zählen, die am Aufzugsmarkt tätig sind.
Ja, schön. Ich komme nachher mit ganz vielen Fragen. Ich sehe schon diese Spiegelung mit Arbeiten mit dem Mann. Das schiebe ich mal nach hinten. Mann. Jetzt reden wir uns erst. Wir sprechen uns warm. Wir haben ja recherchieren immer im Vorfeld über unsere Gäste und schauen. Ich hatte mich jetzt bei der Recherche und gerade auch in deiner Erzählung gefragt, ihr seid ja nicht sofort in der Aufzugsbranche mit durchgestartet. Ihr habt erst, so wie ich verstanden habe, in anderen Branchen gegründet. Was war der Grund dafür?
Der Grund war derjenige, es gab im Familienbesitz ein großes Grundstück, ja, und ich komme ja ursprünglich aus dem Tourismusbereich. Also dort komme ich her und unsere Überlegung war, einen Tourismusbetrieb zu gründen, den wir einfach betreiben über einen Saisonbetrieb und dort unsere ersten unternehmerischen Fähigkeiten erlernen. Ja. Und das war mitunter wahrscheinlich die lehrreichste Zeit, die mein Mann und ich hatten, weil wir dort von sozusagen von der Pike weg oder Stretch weg, wie man heutzutage sagt, ja, alles machen mussten. Angefangen jegliche Tätigkeit im Unternehmen bis hin zu jedem Euro umdrehen, damit überhaupt am Ende des Monats noch etwas überbleibt. Ja. Das Unternehmen war eben sozusagen ein Tourismusunternehmen. Wir haben dort so Apartments vermietet und haben daraus aber einen servicierten Betrieb gemacht. Also nicht nur Apartments vermietet, sondern Zusatzleistungen angeboten. Ein Konzept, das es damals so in der Form in der Region nicht gab, in einer Umgebung, die jetzt nicht groß touristisch ist, und haben es geschafft, da auch Leute jedes Jahr aufs Neue, jede Menge hinzuziehen und dort auch sozusagen, die dort ihren Urlaub verbringen.
Das heißt,
das waren unsere ersten Erfahrungen, ja, auch im Unternehmertum, was es heißt, einen Arbeitsinspektor im Unternehmen zu haben, seine Finanzen zu regeln, seine Steuern abzuliefern, seine Versicherungen zu zahlen etc. Mhm. Alles, was einem vorher eigentlich nicht gesagt wird, ja, was so auf einen zukommt. Ja.
Diese ganze Bürokratie, die man mitmachen muss auch.
Richtig,
ne?
Also ja, genau.
Das heißt, ihr habt schon relativ früh gemeinsam gearbeitet, du und dein Mann.
Genau.
Und aus Erfahrung weiß ich, dass nach der Gründung immer die anstrengendste Zeit kommt, weil man ja alles erstmal auf die Beine stellen muss. Aber das ist so auch die Euphoriezeit, ne, weil man unglaublich brennt. Wie war es dann für euch? Also welche Erfahrungen habt ihr dann so als Paar gesammelt?
Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es waren keine negativen dabei. Es waren natürlich viele positive, aber natürlich auch einige negative. So wie du gesagt hast, Alexandra, es ist die Euphorie, alles läuft gut und dann kommt sozusagen der erste Einbruch. Das ist ja wie bei fast jedem wahrscheinlich Unternehmen, und dann kommt so die Durststrecke, die du schaffen musst, damit es eben wieder bergauf geht. Wir waren damals, also ich war 20 Jahre alt, der Michael war 22, wir waren wirklich jung. Und das war vielleicht auch unser Vorteil, weil wir dann natürlich noch enorm viel Elan, aber vielleicht auch ein bisschen Naivität mit hat, die man braucht, damit man sozusagen weitermacht. Ja, ich sehe das heute sehr gerne bei vielen Startups, wo so viel Elan dahinter ist, egal ob sie schon wissen, ob das wirklich erfolgreich ist, aber genau das macht ja den Charme aus von Gründen.
Es ist ein bisschen verrückt sein, dass man sich selbstständig macht.
Ja, ja, genau, so richtig, ja, genau.
Ja.
Das ist wie mit Kinderkriegen. Man darf nicht immer vorher wissen, was alles wirklich auf einen zukommt.
Ja, sonst will man es vielleicht nicht machen, das ist ganz
klar. Ja,
ganz
genau.
Wobei
ich immer glaube,
das?
Dass bei manchen Leuten, dass er sozusagen in ihren Genen noch drinnen liegt, Unternehmer oder Unternehmerin zu sein.
Hm. Ja. Wie schafft ihr denn das, mal nicht über die Arbeit zu sprechen, wenn ihr zusammen seid?
Ganz bewusst auch einmal über andere Themen zu reden. Wir sind aber sicher zwei Personen, die das Berufs- und das Privatleben nicht zwingend trennen wollen, weil für mich ist ja ein Teil des Berufs auch meine Berufung, und natürlich bei uns ist auch das ein Teil des Unternehmens, ist eben auch ja Familie, unter Anführungszeichen. Mhm. Es gibt natürlich Situationen, gerade bewusst im Urlaub, wenn wir mit unseren Kindern auf Urlaub sind, dass wir sagen, okay, jetzt reden wir mal nicht über unser Unternehmen. Und gleichzeitig sind aber genau das die Momente, wo die besten Sachen fallen, weil du eben weg bist vom Alltagsgeschäft, ja, und genau dann kommt es ja, um zu wissen, das ist es jetzt, was wir eigentlich noch brauchen.
Wir haben schon den Ruf weg, immer wenn wir zurückkommen vom Urlaub, werden wir intern gefragt, und was habt ihr Neues mitgebracht?
Ja, ich schicke es mittlerweile an unser Leadership Board, schicke ich schon vorher aus, wir fahren auf Urlaub, wie wisst, nachher kommen wir mit 5 Ideen zurück, ja, was wir jetzt anders machen.
Ja. Wir haben auch im Urlaub dann auch so, dass wir uns gegenseitig fragen, darf ich über was Geschäftliches sprechen. Also, weil
wir haben die Regel aufgestellt, dass jeder die Chance hat, einfach sich seinen Zeitraum zu nehmen, wo er komplett mal wegschalten darf. So.
Ja,
und
genau.
Damit der andere eben jetzt da nicht so in diesen Zeitraum reinkrätscht, fragen wir uns erst gegenseitig, ob es okay wäre, und akzeptieren das dann auch, wenn der andere sagt, nee, der Zeitpunkt ist jetzt nicht geeignet, spreche mich vielleicht in 2 Tagen nochmal erst drauf an.
Das passiert relativ selten.
Dass
der Zeitpunkt nicht passt.
Aber ja, wir haben irgendwann mal bewusst die Regeln aufgestellt, einfach mal jetzt das nicht drüber zu sprechen, einfach so Zeiträume zu schaffen, bewusst nicht drüber zu sprechen. Ja.
Das ist wahrscheinlich besonders wichtig und auch wichtig zu tun, und gleichzeitig, wenn man einfach davon spricht und sich weiterentwickelt, dann sieht man, man brennt halt für das Thema, und das kann man auch nicht im Urlaub irgendwie zu Hause lassen, das fährt halt immer mit. Aber das ist eben die Leidenschaft, glaube ich, die auch jeder Unternehmer, jede Unternehmerin braucht, um halt voranzukommen. Ja,
absolut. Ich komme nochmal zurück. Ihr wart Unternehmer im Tourismusbereich. Wann kam der Zeitpunkt, was war der Auslöser, wo euch die Aufzugsbranche und das Familienunternehmen dann in eure Lebensplanung hineinkam?
Also das Unternehmen war ja schon immer Teil unseres Lebens, ja, auch wenngleich wir nicht immer operativ darin tätig waren, aber eben in beratend oder schützender Form oder auch wenn einfach dabei zu sein. Bei meinem Mann war es ganz klassisch, als er natürlich mein Schwiegervater fragte, wann möchtest du jetzt ins Unternehmen kommen? Also sozusagen auch die Nachfolge zu sichern, das war bei ihm ganz klassisch und er hat sich dann dafür entschieden, eben während seinem Studium noch auch schon in das Unternehmen zu wechseln, weil es ihm eben ein Anliegen war, auch dass er das weiterführt, dass es auch in der Familie bleibt und weiter wird. Und für mich kam es nach der zweiten Umgründung des ersten Unternehmens dann auch sozusagen zu der Idee, da könnte ich auch noch mitwirken. Das war 2016, 17.
Hattest du Gedanken dir gemacht über das Thema, kenne ich das Produkt, es ist sehr technisch, inwiefern habe ich mit dem Produkt zu tun? Gab es solche Gedankengänge?
Also ich habe mir jetzt nicht überlegt, ob ich es schaffe, jemals einen Aufzug zu bauen. Und ich muss gestehen, ich habe noch keinen gebaut, aber vielleicht
ich
kommt das
nicht.
Noch. Ja,
ja das ist aber zum Glück müssen wir jetzt nicht. Ja.
Für mich ist das Produkt Teil unserer Identität. Also ich erzähle kurz eine kleine Anekdote. Wir waren auf Hochzeitsreise und in Dubai am Flughafen war das Erste, was wir anschauen müssten, ist die Aufzugsgruppe, die dort fährt, ja, mit allen möglichen Varianten. Also es wird wahrscheinlich jeder, der in der Branche ist, wird das nachvollziehen können, weil das machen ja sehr viele. Ja. Andere Anekdote ist, bei der Geburt von unserer ersten Tochter im Spital gab es einen ganz alten Stilaufzug und den mussten wir noch testen, bevor wir sozusagen den Weg antraten. Zum nächsten Abschnitt unseres Lebens. Also das Produkt selber ist schon eben Teil unserer Identität der Familie Heißenberger. Deswegen würde ich nicht sagen, ich kenne es nicht. Wenn du mich natürlich fragst, ob ich jetzt eben einen Aufzug schon mal gebaut habe, dann habe ich das noch nicht gemacht. Aber ich sehe das sehr pragmatisch. Auch das werde ich irgendwann vielleicht einmal machen und vermutlich nur mit Hilfe, aber auch schaffen. Ja. Nein, also ich hatte keine Bedenken, es nicht zu tun, weil einfach die Leidenschaft für das Unternehmen so brennt und für die Menschen, die dort arbeiten. Und dann gibt es Leute bei uns im Unternehmen, die wesentlich mehr und wesentlich klüger sind in Bezug auf die Technik als ich und die machen sozusagen ihre Tätigkeit, die notwendig ist, um das Unternehmen voranzubringen und ich mache meine Tätigkeit. Und das ist ja auch das Schöne, dass es eine Vielfalt gibt und jeder seine Stärken einbringen kann.
Ich finde das auch eine gute Eigenschaft, dass du zwar als Unternehmer oder als CEO deinen Kopf auf hast, aber du musst ja auch nicht alles wissen. Du hast ja deine Leute auch dafür, weil du kannst auch gar nicht alles wissen. Du kannst ja nicht in die jedeste kleinste Sachbearbeitung rein schauen können, sondern du musst dich einfach darauf verlassen, dass du vernünftige Leute hast, die das für dich machen können.
Richtig. Was ich schon für wichtig empfinde, ist, dass jeder Unternehmer, jede Unternehmerin auch das Basisgeschäft versteht, sozusagen den Kern, woher auch das Geld erwirtschaftet wird, sozusagen. Also das Verständnis dafür muss da sein, auch wie die Prozesse ablaufen, ja, um zu verstehen, was auch die Menschen dort bewegt und wie wir dort sozusagen zu unserer Arbeit kommen. Aber wie du gesagt hast, wir haben so viele kluge Köpfe bei uns im Unternehmen, die so viele Bereiche ganz, ganz toll abdecken, ja.
Ja, sehr schön. In welchem Jahr habt ihr gestartet, du und dein Mann? Beziehungsweise wie lief die Übergabe dann? Weil das sind ja Generationen in der Übergabe. Erzähl mal, berichte mal dafür. Das finde ich mal sehr spannend.
Ja, das war auch ein spannender Prozess und da gebührt meinem Schwiegervater auch großer Respekt, wie er das gemacht hat, weil er hat das ganz wundervoll gemacht. Mein Mann ist dann 2016 zum alleinigen Geschäftsführer erstmalig geworden und da hat es mein Schwiegervater ihm übergeben und er hat sich dann wirklich aus dem operativen Geschäft selbstständig zurückgezogen und hat gesagt, okay, für ihn ist jetzt Zeit zu gehen. Er möchte, dass jetzt sozusagen die nächste Generation übernimmt, auch mit ihren Ideen und Verwirklichungen und hat bis heute immer freie Hand gelassen in den Entscheidungen, die wir treffen. Er ist natürlich ja noch immer ein sehr gewichtiger Teil des Unternehmens. Also er ist bei jeder Firmenveranstaltung dabei. Er ist einmal im Monat im Unternehmen, dann spricht er mit den Mitarbeitern. Ja. Er wird zu jedem monatlichen Frühstück eingeladen, hat abgesehen natürlich davon, dass er noch Gesellschafter ist, auch andere Informationen. Aber er hat sich niemals mehr in die Entscheidungen eingemischt. Wenn wir es wünschten, haben wir ihn um Rat gefragt bei einer Entscheidung und haben es mit ihm diskutiert. Klassisch wie immer am Familientisch eigentlich zu Hause, ja, also nicht im,
beim Frühstück
nicht im Büro
am Sonntag,
der, ja. Nicht im Büro bei der PowerPoint, sondern eigentlich ganz anders, ja, so wie es wahrscheinlich für vielen Familienunternehmen ist und haben uns einen Rat eingeholt und er natürlich seine Expertise gegeben. Er hat es aber niemals unsere Entscheidung negativ hinterfragt und schon gar nicht öffentlich oder im Unternehmen. Und da muss man einen großen Hut ziehen, weil ich glaube, dass das die Schwierigkeit ist in vielen Familienunternehmen, dass genau diese Übergabe einfach oft misslingt.
Das
aus unterschiedlichsten Gründen, ja. und auch das Zuschauen, dass natürlich was anders gemacht wird. Ja, also ich behaupte mal, er wird nicht alles gut heißen, was wir machen. Also die erste Veränderung war, wir sprechen uns jetzt im Unternehmen alle mit du an. Mein Schwiegervater, der Robert, gesagt, Elisabeth, also was ist dir denn da schon wieder eingefallen? Ja. Und ich akzeptiere, dass er das nicht macht mit allen. Es machen alle anderen im Unternehmen, aber witzigerweise sind auch alle anderen mit ihm per Sie. Und das ist vielleicht auch sein Recht als sozusagen Senior-Chef, das zu haben. Ist in Ordnung. Ja. Also was will ich damit sagen? Er muss auch nicht jede einzelne Entscheidung gutheißen. Er muss sie in gewissem Maße mittragen. Und das tut er absolut, ja.
Wie ist denn so die Firmenlandschaft bei euch in Österreich so? Also gibt es noch viele Mittelständler oder wie ist da die Landschaft geprägt bei euch?
Nein, ehrlicherweise ganz wenig. Also wir sind natürlich, die Aufzugsbranche ist ja ganz natürlich stark getrieben von den vier großen Konzernen. Und wir haben in Österreich 5, 6 Mittelständler, die auch noch mit uns gemeinsam arbeiten und danach ganz wenige Unternehmen mehr. Also im Vergleich zu Deutschland, in Deutschland ist es, glaube ich, noch viel breiter und viel größer und gibt es noch viel kleinere Unternehmen. Die Aufzugsbranche in Österreich ist sehr, man könnte sagen, homogen in sich geschlossen. Also es gibt kaum Eintritte von anderen Unternehmen, kein Mensch will Aufzugsunternehmen werden, was ich persönlich überhaupt nicht verstehe. Ja.
Also es gibt keine Neugründungen.
Aber ist ja gut, es gibt keine Neugründungen, weil wahrscheinlich, also es gibt zweierlei Sachen. Du brauchst da natürlich unheimlich qualifiziertes Personal oder Mitarbeiter, die natürlich jetzt auch nicht am Markt so breit gesät sind. Ja, das relativ kostenintensiv ist. Und du brauchst natürlich mal einen Grundstock an Aufzugsanlagen, damit du überhaupt lukrativ arbeiten kannst. Und damit ist natürlich die Schwelle sehr groß, jetzt technisch gesehen. Das ist positiv und negativ. Positiv im Sinne von, dass du natürlich im ständigen Wettbewerb stehst mit neuen Unternehmungen. Hm. Negativ gesehen, dass natürlich ein gewisser Wettbewerb halt den Markt auch aufmischt. Ja.
Jetzt ist ja in Deutschland so, dass viele Unternehmen, was heißt viele, also jetzt nach und nach Unternehmen auch gekauft werden von den großen Konzernen. Weiß nicht, wie das in Österreich so ist oder wie schaust du auf diese Entwicklung?
Ja, das ist in Österreich auch so, dass eben kleinere Unternehmen aufgekauft werden. Das Ziel dahinter ist immer, das Portfolio einfach zu bekommen, dass die Unternehmen schon bei sich haben. Es gibt also bei uns wirklich in Österreich nicht mehr viele, die gekauft werden können. Viele davon sind auch noch in Familienhand. Das heißt, die werden es hoffentlich auch zum Teil bleiben. Wobei, weiß man nicht. Was ist schwierig dran? Das ist wie in jedem anderen Markt. Das ist ja egal, ob es die Aufzugsbranche ist, ob es der Buchhandel ist, ob es der Internethandel ist. Natürlich, wenn es nur noch von wenigen großen Konzernen dominiert wird, dann dominieren natürlich die Unternehmen und nicht mehr sozusagen das, was vielleicht der Kunde eigentlich gerne hätte. Und unser Ziel ist ja von jedem Unternehmer eigentlich einen Kundennutzen zu schiften und den Kunden zufriedenzustellen. Ja.
Da habe ich wirklich die nächste Frage direkt schon im Kopf gehabt. Wie sieht's denn der Kunde in Österreich? Ich habe die Erfahrung gemacht, in Deutschland, es gibt durchaus Kunden, die sehr gerne bei Konzernen sind, und was ich auch völlig in Ordnung finde. Und es gibt einfach die Kunden, die gerne im Mittelstand einfach Kunde sind. Das ist so zweierlei. Wenn ich einen Markt sehe in Österreich, der sehr, sehr konzernlastig ist, ist dann auch wirklich die Vorliebe der Kunden zu sagen, ich möchte lieber bei einem größeren Unternehmen meine Anlagen haben, oder was wünschen sich die Kunden bei euch in Österreich?
Also grundsätzlich, so wie du gesagt hast, ich glaube, es ist menschenabhängig, je nachdem, wer auf der anderen Seite sitzt, der wünscht sich die Zusammenarbeit mit einem größeren Unternehmen oder eben mit einem Unternehmen aus dem Mittelstand. Das ist immer die Herangehensweise. Ich kann es nur sagen, was wahrscheinlich unser Vorteil ist, natürlich, nachdem wir mit 80 Mitarbeitenden und einer straffen Organisationsstruktur schaffen, wir es einfach kurze Wege, um direkte Ansprechpartner zu liefern. Und das ist auch das, was sich die Menschen wünschen. Gleichzeitig, das, was wir alle liefern müssen, ist Qualität und gute Dienstleistung am Markt. Und da würde ich sagen, ist es wahrscheinlich, hängt es am Unternehmen und auch an dem Unternehmen und auch an der Führung, ob das jetzt wirklich dann auch geliefert werden kann. Wir haben den Eindruck, dass je nach auch Größe des Partners vis-à-vis, ja, wünschen sie sich vielleicht einen gleich großen Partner. Das ist verständlich. Und was sie sich immer mehr wünschen, ist direkte Kundenbeziehungen. Also, dass der Aufzug ein Mittel ist, wo die Leute fahren, dass es dazu aber auch zu Problemen kommt. Und da wünschen sie sich einen kompetenten Partner, der ihnen wirklich auf Augenhöhe weiterhilft. Und das ist das, was wir unseren Kunden auf alle Fälle liefern möchten. Ja.
Sehr schön.
Also quasi die Menschlichkeit zwischen euch und eurem Kunden.
In Zeiten von lauter Systemen, von denen wir umgeben sind, ist es oft dieses Menschliche, das es dann ausmacht, dem anderen einen Mehrwert zu bieten.
Wie bist du denn auf diesen Gedankengang gekommen? Hast du mal ein Seminar besucht, dich weitergebildet? Wie bist du denn auf ich will nicht sagen Strategie, aber auf diese Einstellung gekommen, das so euer Unternehmen so zu führen?
Ganz interessant. Also das eine war, jedes Mal, wenn ich irgendwo hinkam und dann sozusagen erzählt habe, ich komme aus der Aufzugsbranche und dann immer so alle, okay, Aufzüge. Und ich dann total euphorisch erzählt habe, wie toll ein Aufzug ist und was der alles kann. Ja, haben viele auch in meinem Umfeld gemerkt, dass sie ja jeden Tag täglich mit dem Aufzug zu tun haben. Also der Aufzug ist ein Instrument, der von Menschen benutzt wird, damit sie es halt da mobil sind und sich fortbewegen können. Und damit kam für mich der Gedanke, wir stellen einfach den Menschen in den Fokus, weil wir helfen ja den Menschen, mobil zu bleiben oder zu werden, zu sein, sich fortzubewegen auf schneller, einfacher, unkomplizierter, mit einem Mittel, das halt da, also in dem Fall der Aufzug ist. Ja. Und da hat sich sozusagen der Wandel gedreht. Und auf der anderen Seite natürlich, wir können die beste Technik haben, die beste Maschine, wenn wir keine Menschen haben, die sie bedienen, also damit meine ich, eine Wartung machen können, entstören können, reparieren können oder überhaupt bauen können, dann hilft uns die beste Technik nicht. Also es braucht die Komponente Mensch, die den Aufzug wirklich dann vollendet.
Mir ist aufgefallen, dass ihr über die Webseite den Aufzug sehr emotional darstellt. Ich kann nur alle einladen, eure Webseite mal anzuschauen. Ihr habt ja auf der Startseite immer diesen Aufzug, aber letztendlich die Situation im Aufzug verändert sich permanent. Also so wie im Alltag letztendlich unterschiedliche Situationen im Aufzug entstehen und sie sind ja in Wahrheit ja auch so. Und das habt ihr total schön nachgebildet und das transportiert ja viel Emotionen. Ich vermute mal, das war ja auch Absicht, diese Emotion eher in den Vordergrund zu stellen. Merkt ihr das tatsächlich, dass es Kunden auch anders dann, also das ist ja nicht eine technische Seite, ne? Also es ist nicht eine technisch lastige Seite, sondern eine sehr emotionsgeladene Seite. Kriegt ihr da ein Feedback von euren Kunden, dass ihr das wirklich anders macht?
Ja, würde ich auf alle Fälle sagen, weil wir eben den Menschen sehen und das ist jetzt egal, ob der sagt, ich kann mit meinem Hund nicht spazieren gehen, ich kann meine Einkäufe nicht hinauftragen, das ist ja die Emotion dahinter. Ich kann entweder etwas nicht machen oder ich möchte etwas gerne machen, ja. Und der Aufzug ist das Mittel dazu. Und die Videos auf der Website, die kamen eben aus diesem Gedanken heraus, dass viele sagen, ja, ein Aufzug und eigentlich kommen dann erst viele sozusagen drauf, wie viele Situationen sie im Aufzug erleben. Positive, ich lerne meinen Neuen kennen, ich schaue mich vor dem ersten Date nochmal in Igel, wie oft machen wir das nicht doch, ja?
Der hübsche Nachbarn, den man ständig kennenlernen wollte, mit dem man zufällig dann Aufzug fährt.
Zufällig haben wir keinen Aufzug.
Ihr könnt gerne einen haben von uns, ja. Ich werde Alexander die Emotionen dann verkaufen. Ja. Oder eben auch das Video, natürlich, wenn ich jetzt beeinträchtigt bin, vielleicht mit Krücken gehe, wenn ich natürlich im Spital oder auch das Coole, einfach eine Party feiern im Aufzug, ja. Wie oft gab es lustige Situationen, wo viele Leute im Aufzug gestanden und wo gelacht wurde, ja, die halt dann eigentlich diese Emotionen auslösen. Und da ist der Aufzug oft so ein Mittelpunkt.
Ja. Da erinnere mich an eine Situation. Party im Aufzug.
Ja.
Als Geselle noch damals hatte ich Notdienst und wurde dann halb vier von Notdienst angerufen, Personenbefreiung. Damals haben wir die Personenbefreiung noch selber gemacht. Ich rausgerückt. Das war ein Haus, das war zufällig auch da, wo du deine ehemalige Wohnung hattest in München, ja. Also in dem Block.
Also da lerntest du Alexander kennen,
oder
wie? Nein,
da lernte ich sie nicht kennen, aber das war dann
zufällig.
Und zufällig dasselbe Block, ja. Das Haus hatte 13 Haltestellen. In der obersten war eine WG. Als ich dann da hochgestiefelt bin mit meinem Zeug, machte ich die Türen auf und plötzlich standen 16 Leute in diesem Aufzug drin, der eigentlich nur für 8 zugelassen war. Und die standen dann aber schon eine Reihe länger, weil ich dann hin, bestimmt eine Dreiviertelstunde ungefähr. Und da dementsprechend, die sind nämlich alle von der Disco heimgekommen, sind alle da rein und wollten Spaß machen. Und er hat es halt nicht mehr bis dann ganz oben geschafft.
Wegen Überlastung ausgestellt.
Und da kommen dann, weiß nicht, ob daraus was entstanden ist, die nächsten Jahre.
Vielleicht wollten sie testen, wie viele in so eine Kabine reinpassen.
Genau, aber ja. Das war meine Erfahrung.
Grundsätzlich würde sich wahrscheinlich kein Aufzugsmodell freuen, genau so eine Situation anzutreffen, weil der dann sagt, habt ihr nicht gelesen, 8 Personen und bitte nicht zu 16. Ja.
Das war noch vor Zeiten, wo eine Lastwiegeeinrichtung drin war, aber es war wirklich halt noch sehr rudimentär das Ganze. Aber ich hoffe, es war Ihnen eine Lehre. Und ich habe mich natürlich auch gefreut, dass ich um diese Uhrzeit raus durfte.
Und Sie auch, wenn Sie zu 16 da vielleicht eine halbe Stunde in der Anlage warten durften. Sehr kuschelig. Also, ja.
Ich hoffe, Sie haben sich wenigstens bedankt bei dir, Martin.
Sie waren relativ schnell dann weg.
Okay, Sie hatten Angst,
ja. Weil ich dann gefragt habe, wer
bezahlt das?
Wie kann ich denn jetzt hier aufschreiben? War dann plötzlich keiner mehr da.
Herrlich.
Genau.
Aber du, vielleicht erinnert sich einer von diesen 16 Personen noch an den Einsatz von dir und hat daraus sozusagen einen emotionalen, positiven Mehrwert
bekommen. Hat was gelernt daraus, ja.
Ja, oder gelernt.
Wie denkst du denn, viele, viele Menschen oder der übrige Teil kennt ja Aufzug nur von dieser Kabine her. Mhm. Aber was da an Technik und alles dahinter steckt, ist ja teilweise schade, dass man das nicht so mehr öffentlich machen kann, jetzt im Vergleich zum Auto, der macht ja mehr Emotionen als jetzt so ein Aufzug. Wie versuchst du das umzugehen, wenn du den Leuten erzählst, du bist jetzt im Aufzugsbereich tätig?
Ja, gut, dann glauben eben die meisten, es ist genau die Kabine mit den paar Knöpfen innen und außen, die man halt sozusagen betätigt. Mhm. Und eigentlich ist das Konstrukt eben ja, wahnsinnig technologisch herausfordernd und intensiv. Ganz spannend finde ich es immer bei unseren neuen Lehrlingen, weil die natürlich auch genau mit demselben Gedanken kommen, das ist ja nur eine Kabine und die fahrt halt irgendwo auf und ab. Und wenn sie dann das erste Mal den Aufzug eigentlich wirklich sehen, nämlich außerhalb der Kabine, dann kommt sozusagen zu das große Erstaunen. Wow, so viel, ja. Das ist eben dann so ein Moment, wo man erkennt, dass die Leute natürlich jetzt das ganze Produkt nicht sehen. Gleichzeitig ist es auch aus ihrer Perspektive nicht notwendig. Für sie ist es notwendig, dass sie wo einsteigen können und rauf und runter fahren. Deswegen nehme ich das auch gar niemanden übel, der dann sich sozusagen die Hintergründe nicht kennt. Ich kenne sie ja von großen Industriemaschinenanlagen auch nicht. Ich will zum Schluss, dass wahrscheinlich irgendwas hinauskommt, was ich mir wünsche dabei. Insofern, ja, obliegt es den Menschen, die mit dem Produkt zu tun haben, die wissen, dass es herausfordernd ist und dass es intensiv ist, daran zu arbeiten. Für alle anderen ist es sozusagen ein Gegenstand, den sie benutzen.
Nichtsdestotrotz finde ich es eigentlich gut, wenn man ein bisschen mehr Emotionen mit dem Aufzug verbinden kann.
Positive Emotionen.
Genau. Mhm. Weil es einfach ein unglaublich wichtiges Transportmittel ist. Und das merkt man grundsätzlich, wenn es dann über die 3 Stockwerke hinausgeht in Gebäuden und ältere Menschen oder kranke Menschen oder auf den Aufzug angewiesene Menschen wohnen, dass es unglaublich wichtig ist. Ja, das
aus Bequemlichkeit für einen selbst. Wer will ehrlicherweise schon 17 Stockwerke gehen mit Taschen in der Hand, ohne dass ich jetzt irgendeine Beeinträchtigung habe? Also es ist ja eine Form von auch bequem und schneller sein. Ja.
Ich finde es eher traurig, dass doch viele Leute auch Angst vorm Aufzug haben. Dass sie immer so mit einem mulmigen Gefühl einsteigen, was überhaupt gar keinen Grund dafür gibt.
Ja.
Es hat Hollywood auch einiges dazu getan.
Ja.
Aber
wenn man nach Hollywood geht, dann dürfte ich mit keinem Flugzeug fliegen und mit keinem Auto fahren und dann bin ich eigentlich sowieso kurz vor Armageddon, wenn ich dann hinausgehe.
Aber
ich gebe dir recht, es gibt viele, die sagen, sie haben Angst vorm Aufzug, weil er könnte ja abstürzen. Das ist sozusagen die Lieblingsaussage. Ja, was ist, wenn er abstürzt? Und dann sozusagen die Erklärung, dass der Aufzug schon eines der sichersten Fortbewegungsmittel ist und auch einer ständigen Überprüfung und Kontrolle besteht und dass da Firmen dahinter sind, die das fachlich auch abdecken können, den zu bearbeiten, das zeigt dann schon, dass da viel mehr dahinter ist eben und auch sehr, sehr sicher sein muss, ja, damit er betrieben werden darf.
Und du musst ja sagen, die meisten Unfälle mit Personen passieren eigentlich für die Monteure, die dort arbeiten. Also nicht die Passagiere an sich, sondern wirklich die Verletzungen passieren, wenn modernisiert, umgebaut, Störungen behoben werden sind und so weiter und so fort. Deswegen hat sich auch in den letzten Jahren sehr viel getan, um die Monteure oder das arbeitende Personal zu schützen.
Sicherheit zu gewährleisten am Arbeitsplatz,
Ich glaube, noch sicherer für die Person, die drin fährt, ist, glaube ich, alles ausgereizt, was geht.
Das ist richtig, alles, was außerhalb ist. Ja, das ist richtig.
Ja. Ich würde gerne auf das Thema Leadership zurückkommen und was auch mit deinem Vortrag zu tun hat. Du hast ja vorhin erwähnt, als ihr 16 das Unternehmen übernommen habt, habt ihr als allererstes das Du eingeführt.
Ja.
Was habt ihr denn tatsächlich jetzt rückblickend, weil das sind jetzt 10 Jahre, noch alles anders gemacht und wirklich bezogen auf das Thema Leadership und warum?
Wir haben einmal grundsätzlich angefangen, natürlich auch Führungsebenen zu etablieren, die notwendig sind aber einer gewissen Größe, damit eben das, was man sich sozusagen überlegt, ja auch wirklich bis in das ganze Unternehmen getragen wird. Leadership ist für mich immer, ich muss als Führungsperson, bin ich dazu da, dass ich alle anderen weiterbringe. Nicht mich persönlich und nicht mich an eine andere Position, sondern dass ich alle anderen Menschen, die in meinem Team sind, voranbringe. Besser mache, weiterentwickle oder einfach weiterkomme mit ihnen gemeinsam. Führung ist eigentlich, glaube ich, etwas, das kann ich zum Teil lernen und zum Teil habe ich es in mir. Wir pflegen bei uns im Unternehmen eigentlich einen Serving Leadership, ja, einen jetzt übersetzt dienenden Führungsstil. Das heißt noch einmal, wir sind dazu da, dass die Gruppe, die wir, der Führungsperson ich bin, voranbringt, dass die alle mit uns mitkommen. Weil was ich erkannt habe, und das gibt es in vielen anderen Unternehmen auch, es gibt immer die Spitze, die vorausrennt mit sehr vielen Ideen, ja, und sehr vielen Umsetzungsmöglichkeiten. Es gibt dann hinten nach natürlich auch jemanden, der nachkommen muss. Und wenn die sozusagen davon also stehen gelassen werden, mit dem Tempo nicht mitkommen oder auch den Kontext nicht verstehen, warum man das macht, dann wird es schwierig, dass ich ein gut funktionierendes Unternehmen aufbaue. Und erfolgreich kann ich also aus meiner Sicht in unserer Branche auf alle Fälle, es wird wahrscheinlich für viele andere Branchen auch gelten, nur mit einer großen Gruppe, die gemeinsam arbeitet. Ich werde alleine in der Aufzugsbranche als Einzelperson oder zu zweit, jetzt so wie wir nun, dann kann ich nicht erfolgreich sein. Es braucht viele andere Hände dazu, die das mitmachen.
Ja. Bitte, ja, weiter.
Ja, das Du-Wort, weil du es angesprochen hast, das kommt eigentlich ganz, ganz witzig. Also abgesehen davon natürlich, dass es moderner ist, ja, aber in Österreich ja das noch klassisch ist. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, wird es ähnlich sein, dass man sich, wenn man sich nicht kennt, mal per Sie ist, ja, und nicht per Du. Ja. Ja. Aber das Du wurde deswegen einfach, weil zum Beispiel viele Mitarbeiter im Unternehmen uns ja schon früher kannten als Kinder, Jugendliche und uns da natürlich mit Du angesprochen haben. Und wie sozusagen kommen sie jetzt dazu, auf einmal nur aufgrund, dass man dann halt eine Position inne hat, Sie zu sagen. Also es war für mich total kontrovers. Gleichzeitig war ich mit vielen Mitarbeitern per Sie, die älter waren als ich, weil das halt so der Usus ist, das, was man halt lernt. Ja. Und da wollten wir sozusagen das schaffen. Manche waren per Du mit uns, manche waren per Sie mit uns. Und wir sagen, okay, wir vereinheitlichen auf Du, weil auch ein Du ist sehr respektvoll und bringt sehr viel Respekt entgegen und schafft aber eine gewisse Augenhöhe miteinander. Ja. Und das war uns wichtig.
Ja. Habt ihr denn sonst noch Themen gehabt, wo ihr bewusst, also ich habe vorhin rausgehört, ihr habt ja tatsächlich auch Führungskräftepositionen definiert, die Verantwortungsbereiche übernehmen. Und es ist ja auch eine Kultur. Ich höre ein bisschen raus, es hört sich ein bisschen an, als wärst du der Coach eurer Leute intern. Ne? Also du bist der Beiseite-Coach, der immer beiseite steht und durch das Coaching tatsächlich einfach versucht, dass sie auf ihrem Weg besser vorankommen. Und dann gibt's ja immer die Führungskräfte, die man ja bei 80 Leuten hat. Die sitzen ja nicht direkt alle an euch dran und man hat ja auch die anderen Kollegen im Unternehmen. Habt ihr da bewusst im Leadership tatsächlich so eine Struktur geschaffen oder wie hat sich das entwickelt?
Also es hat sich von 2016 an ein bisschen entwickelt und 2024 haben wir bewusst umstrukturiert, einfach weil das Unternehmen eine Größe hatte, wo wir festgestellt haben, wir müssen jetzt, es ist notwendig, Führungsebenen einzuführen, um da wirklich auch weiterhin erfolgreich zu bleiben und haben uns bewusst für zwei Führungsebenen entschieden. Eine, die sozusagen das Leadership Board ist, die auch gemeinsam in einem Setting mit Michael und bei mir Entscheidungen treffen, die das Unternehmen betreffen. Also die treffen wir auch nicht nur ganz alleine, sondern mit ihnen gemeinsam. Mhm. Und die setzen sich halt aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Und die zweite Führungsebene, die wirklich den operativen Teil dann sozusagen im Unternehmen schafft. Da sind zum Teil Mitarbeiter, die schon bei uns im Unternehmen gearbeitet haben und sind dort Führungspersonen geworden. Und ich glaube aber nur eine Stelle wurde extern besetzt, einfach um auch das Wissen im Unternehmen zu halten und auch die kurzen Wege beizubehalten. Weil du vorher gesagt hast, Coach, also ich würde mich gerne als Sparring-Partner bezeichnen. Also ich möchte jemanden lehren, weil ich glaube, man hat nie ausgelernt und man lernt selber ständig dazu. Und das gilt genauso für mich wie wahrscheinlich für viele andere. Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg bei Leadership ist zum Beispiel Kommunikation. Auch das haben wir gelernt. Es ist nicht mehr dieser Ansatz, so jetzt ein Monteur, eine Monteurin, denen ist das eh alles wurscht, die brauchen das nicht wissen. Nein, die wollen das genauso wissen, damit sie den Kontext verstehen, ja, warum bin ich überhaupt da? Warum braucht es mich? Warum stehe ich jeden Tag um 7 Uhr bei einem Aufzug, wurscht, ob es kalt oder warm ist? Ja, warum mache ich das eigentlich? Einerseits ja, natürlich, um mein Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite, warum genau in diesem Unternehmen? Und da hab ich ganz bewusst gelernt, also wirklich eine unternehmensweite, gute Kommunikation zu gestalten. Der Inhaltsgrad ist natürlich immer ein anderer, aber an sich, dass alle wissen, warum tun wir das jetzt genau? Und warum tun wir es in einer Woche vielleicht anders? Oder warum ist die Überlegung? Weil dann ist natürlich das Verständnis für beide Seiten viel größer.
Und wie machst du das also wirklich technisch, diese Kommunikation? Oder gibt's
Also wie
findet die Stadt?
Genau, bei 80 Leuten.
Das ist das ein. Wir haben ganz bewusst, wir haben ja die Thematik, wie viele andere Aufzugsunternehmen, dass der Großteil unserer Beschäftigten ja nicht im Haus ist, sondern die sind ja den ganzen Tag unterwegs und das verstreut über halb Österreich. Ja. Und früher gab es ja altmodisch das schwarze Brett. dahinter eine Information und wenn du geglückt hast, nach 3 Wochen hing noch immer dieselbe Information oder halt nicht. Ja.
Und man fragt sich, wer hat sie gesehen? Ne?
Ja, genau. Und da haben wir festgestellt, das muss anders sein. Wir sind ein Unternehmen, wo die Leute nie alle zusammen sind an einem Platz oder sehr selten. Ja. Wir müssen eine digitale Plattform schaffen, wo wir miteinander kommunizieren können und haben da ein Produkt aus Deutschland, in dem Fall aus Hamburg, gewählt schon vor Jahren und arbeiten mit dem. Das heißt, da gibt es Unternehmensbeiträge, Newsbeiträge, da gibt es Wikis, da gibt es ein Ablagesystem und es gibt auch eine Chatfunktion. Da sind alle Mitarbeitenden drinnen mit ihren Kontaktdaten und so leben wir unsere Kommunikation zum Teil natürlich digital. Ist eh viel moderner geworden nach Corona eigentlich. Weil das halt die Variante ist, wie wir am schnellsten, am ehesten und vor allem gerecht Informationen weitergeben können, damit sie jeder zum selben Zeitpunkt bekommt.
Nutzen die Mitarbeiter selber auch diese Plattform? Also weil es gibt ja immer den Weg der Information, der geht. Läuft es in verschiedene Richtungen?
Genau. Beide Wege. Also auch ein Mitarbeitender kann sowohl Beiträge stellen, als auch eben natürlich Chat-Nachrichten sowieso nutzen. Also es soll eine Zwei-Wege-Kommunikation sein. Es ist nicht nur einfach wie informieren und da hast du es, sondern es ist für beide Wege. Ein anderes Format, das wir eingeführt haben, ist ganz ein anderes. Es ist überhaupt nicht digital, sondern persönlich und kam aus der Idee heraus, eben weil nie alle Mitarbeitenden bei uns im Unternehmen sind. Dass wir monatlich ein gemeinsames Frühstück machen, wo wir bei uns im Unternehmen in unserer Halle ein Frühstück zubereiten und alle Mitarbeitenden eingeladen sind. Und das Frühstück hat angefangen, also ich kam mit der Idee zu unserer Buchhalterin, der lieben Silvia, und habe gesagt, du Silvia, wir machen jetzt jedes Monat ein Frühstück für die Monteure und das machen du und ich. Und dann ja, okay, machen wir das halt, ja. Und das hat sich aber, das war aus meiner Sicht so ein schönes Event, dass das wirklich mittlerweile standardmäßig bei uns im Kalender steht und jedes Monat das auch eine andere Abteilung und das wird fix eingehalten. Und das ist sozusagen der Treffpunkt, wo alle Mitarbeiter zusammenkommen können und vielleicht auch mal ihre Kollegen sehen, die sie das letzte Mal vor, weiß ich nicht, 5 Wochen gesehen haben, weil sie halt in unterschiedlichen Bereichen sind und damit auch vielleicht auf unterschiedlichen Aufzugsanlagen. Also um sich auszutauschen und da haben wir einen, aus meiner Sicht, mit unseren Frühstücks einen schönen Rahmen geschaffen. Und es gibt mittlerweile so ein bisschen ein Ranking, wer macht das beste Frühstück, ja.
Und nutzen das gerne die Mitarbeiter? Also versuchen dann wirklich alle da zu sein?
Je nachdem natürlich, wie sie gerade auch ihre Arbeit gelagert haben oder wo sie sind. Aber wir haben so, abgesehen davon, dass wir ja noch in Graz eine Niederlassung haben und dort auch ein Frühstück anbieten, so zwischen 50, 60 Leute in Wien normalerweise von den 80, ja, und in Graz, je nachdem, wie viele halt in Graz gerade oder im Umfeld tätig sind, so zwischen 15 und 20 pro Frühstück, ja. Also es wird gut angenommen, ja.
Für die Zuhörer aus Deutschland, wie weit ist ungefähr Wien?
Ja, ungefähr 200 Kilometer.
Wie viele Leute sind denn so in deinem Leaderboard drin?
Wir sind zu fünf bald, ja. Genau, ja. Also eine Größe, die gut, glaube ich, arbeiten kann, gemeinsam gut entscheiden kann und auch, was notwendig war, eben aus allen Bereichen des Unternehmens zusammenkommen, damit wir alle Blickwinkel einfangen.
Ich habe schon herausgehört, ihr habt ja für die Unternehmenskommunikation euch der Digitalisierung geholfen. Ne? Also da kam ein Tool ins Spiel, das digital funktioniert. Habt ihr denn schon andere Bereiche digital, sag ich mal, ausgestattet oder seid da Wege gegangen? Und welche Erfahrungen habt ihr dann damit gesammelt?
Ja, Alexander, das ist mein absolutes Lieblingsthema, weil ich eine totale digitalisierungsaffine Person bin. Ja, also alles, was sozusagen von Hand noch gemacht wurde vor vielen Jahren, haben wir versucht, gemeinsam zu digitalisieren, einfach um Prozesse effizienter zu machen, ja, um die Leute, die sie machen, zu entlasten und nicht, dass sie irgendwas abtippen müssen. Also wir haben eingeführt von natürlich, so wie viele Unternehmen, einfach ein unternehmensweites ERP-System. Wir haben unsere Monteure arbeiten alle über eine mobile App, wo sie ihre Aufträge abwickeln, wo sie ihre Zeiten buchen, wo sie aber auch Arbeitskleidung bestellen. Ja. Wir haben natürlich im Unternehmen Systeme geschaffen, wo wir digital miteinander arbeiten. Wir sind jetzt in die Cloud gegangen. Wir wollen ein KI-unterstütztes Arbeitsumfeld anbieten. Einfach aus meiner Sicht sind das immer Mittel und Wege, den Arbeitsalltag und die Effizienz für die Leute zu verbessern. Ja.
Nimmst du die Leute gerne an? Oder gibt's was, ne, es gibt ja immer so Kritiker und es gibt offene Leute. Das ist ja immer, was ja auch völlig in Ordnung ist, dass es komplette Bandbreite gibt an
immer mit Papier gearbeitet. Warum
an
machen wir das nicht weiter so?
Charakteren oder die Poster-Typen gibt's. Und dann gibt's die müssen sich alles ausdrucken. Und dann gibt's die überhaupt gar kein Papier auf dem Platz haben. Ne? Die lieben es, wenn das dann so clean alles im Rechner in einem. Also ich finde das immer sehr spannend, immer zu sehen. Aber wie werden diese digitalen wie läuft's denn bei euch?
Ja, also ich würde sagen, die ersten Projekte, die ich umgesetzt habe, sind eher dann wahrscheinlich mäßig gut angekommen, weil ich mir gedacht habe, das ist ja eh klar, dass wir das jetzt so machen und jetzt machen das ab morgen alle so. Ja, denkst du? Ja, das war natürlich nicht so, ja, wie ich mir das gedacht habe. Das sind natürlich, es gibt unterschiedliche, wie du gesagt hast, unterschiedliche Personen, auch unterschiedlichen Veränderungsgrad, ja. Und da braucht es aus meiner Sicht immer diesen Kontext. Warum machen wir das? Ich mache das ja nicht, um dich jetzt zu verärgern, sondern ich mache das genau aus dem und dem Grund. Und das muss man halt den Personen, je nachdem, wo sie gerade stehen oder in welchem Feld sie arbeiten, auch sozusagen erklären. Bei den Monteuren war das zum Beispiel so, wir haben früher halt eben klassisch Arbeitsscheine geschrieben, also so Papierarbeitsscheine, wo halt drauf stand, was sie gearbeitet haben. Und unser Wunsch war, einfach viel schneller und agiler zu arbeiten. Und das geht natürlich nicht, wenn der Arbeitsscheine schreibt und die dann ein oder zwei Tage zeitverzögert ins Unternehmen bringt. Und da war schon die Erklärung, die Kunden wünschen sich eine schnellere Rückmeldung. Wir möchten das liefern. Dafür gibt es jetzt sozusagen eine App. Und du musst deinen Arbeitsblock nicht mehr mitschleppen. Ja.
Und genau, die Tasche wird leichter.
Mit Kontext kommt es leichter an, aber wie bei jeder Veränderung, du brauchst sozusagen diese kritische Masse, die mitgeht, ja, und du wirst immer ein paar haben, die sagen, das war aber anders schon viel besser.
Ich verstehe das auch absolut. Menschen sind Gewohnheitstiere. Das merkt man ja, wenn man im Alltag versucht, selber zum Beispiel in seiner antrainierten Routine irgendwas umzustellen, wie schwer einem das tatsächlich fällt. Ja, ich habe mir irgendwann mal vor ein paar Wochen gesagt, bewusst, ich trinke morgens erstmal ein Glas Wasser, bevor ich meinen Kaffee zu mir nehme.
Ja, das habe ich jetzt auch versucht. Ja, das habe ich genau 2 Tage gemacht und dann nicht mehr.
Allein diese kleine Umstellung, wie schwer einem das fällt. Und dann stehe ich mit meinem Kaffee in der Hand und denke mir, eigentlich wolltest du zuerst ein Glas Wasser trinken. Also deswegen, ich habe da auch vollstes Verständnis, wenn man seine Gewohnheiten so drin hat, dass es durchaus einfach, ja, nicht einfach ist, dann alles umzustellen. Ja,
aber ich glaube, als wir Mittelständler müssen da vorne mit dabei sein. Wir beschäftigen uns jetzt auch im Unternehmen jetzt intensiv mit dem Thema KI, Automatisation und so weiter und so fort, weil ich finde, es gibt diesen Spruch, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Und ich glaube, da hat der Mittelstand, so wie wir uns sehen, einfach den Vorteil, dass er einfach schnell flexibel sein kann. Und jetzt gegenüber den großen Firmen, wo du Prozesse einhalten musst und so weiter und so fort. Und das ist einfach, glaube ich, unsere Stärke, die wir abbilden können, eben auch um den Kunden schnell zufriedenzustellen.
Das ist richtig. Für mich ist beim Thema Digitalisierung, egal wo man anfängt oder aufhört, ist es immer, es muss für die Person, die es verwendet oder für das, was es verwendet, einen Mehrwert bieten. Also nur damit ich sozusagen der Digitalisierung wegen etwas digitalisiere, aber im Nachhinein ist es komplexer als vorher, das macht für mich keinen Sinn. Also es muss schon einen wirklich Mehrwert für die Person, die es nutzt oder schlussendlich fürs Unternehmen bieten, damit ich das mache.
Ja. Ja. Siehst du denn noch weitere Themen, vor allem speziell auch jetzt nicht nur auf interne Abwicklungsthemen, sondern auch beim Aufzug, wo du sagst, da wird sich die Welt, also die Zukunft in 10, 20 Jahren auch nochmal, wird die ganz anders aussehen?
Ich glaube, das hängt alles groß mit diesem Thema vorausschauende Wartung zusammen, Predictive Maintenance, ja, die Überlegung, welche Daten liefert mir der Aufzug, um zu entscheiden, wann mache ich eine Wartung, wie mache ich sie, was ist notwendig, ja, was ist zwingend notwendig, was ist vielleicht auch an der Komponente in ein paar, weiß ich nicht, Wochen, Monaten zu tauschen, welche Komponente ist zu tauschen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Da sehe ich viel auf uns zukommen auch, dass wir bewusst auch als Aufzugsunternehmen gut nutzen können, um schlussendlich für den Kunden noch einen reibungsloseren Betrieb zu gewährleisten.
Ja, setzt ihr es schon ein bei euren Kunden?
Also Predictive Maintenance per se setzen wir noch nicht ein. Wir werten natürlich unsere Daten aus und arbeiten mit denen und überarbeiten daraufhin unsere ganze Wartungsstruktur. Das machen wir schon, aber dass wir es jetzt bewusst als Produkt einsetzen, das machen wir noch nicht. Ja.
Glaubst du, der Kunde bzw. Betreiber schätzt es wert oder steigt dahinter, was das bedeuten kann für ihn, Predictive Maintenance? Oder also, will der seine Person da haben, der viermal im Jahr stupide kommt und sich den Aufzug anschaut?
Ich glaube, auch da ist es wahrscheinlich, kommt es darauf an, was wer sozusagen vis-à-vis sitzt. Der eine wird es vielleicht wollen, dass er viermal im Jahr genau den einen Service-Monteur sieht, den er eh immer kennt, ja, und dem er die Hand schütteln kann. Und der andere sagt, ich bin zufrieden sozusagen mit einer Datenplattform und mit dem, wie er das dort auswertet. Das wird man wahrscheinlich, das ist vielleicht auch eine Kunst des Mittelstands, ganz individuell entscheiden von Kunde zu Kunde. Was die Kunden sicher wollen, ist einfach eine Datenhoheit nicht, aber zumindest einen gewissen größeren Informationsgrad, als den sie jetzt gerade aktuell wahrscheinlich bei den meisten Aufzugsanlagen haben. Weil jetzt sehen sie halt zwar den Aufzug, aber sie haben keine Information darüber, was sich jetzt in den nächsten 6 Monaten, vielleicht 9 Monaten abspielt. Da könnte ich mir vorstellen, das wäre zumindest meine Perspektive als Betreiber eines Aufzugs. Ich sage, ich hätte gern einfach mehr Datengrundlage, damit ich besser kann, damit ich da mehr Einsicht habe, etc. Was aber nicht gleichzeitig heißt, dass es selbstständig übernimmt, sondern es muss ja immer jemanden geben, das habe ich, glaube ich, eingangs immer gesagt, einen Menschen, der das dann auch wirklich umsetzt und macht. Ja, weil schlussendlich braucht es einen Menschen, der eingreift, wenn es bei dem Aufzug Probleme oder Themen gibt. Ja.
Wäre das jetzt so ein Thema, dass bei dir im Unternehmen auch du der Part wärst, oder wäre das jetzt einer für euer Leaderboard einer anderen Person zuständig dafür?
Grundsätzlich würde ich mich als eine treibende Kraft bei solchen Themen bezeichnen, und gleichzeitig braucht es natürlich im Leaderboard auch jemand anderen, der genau den Bereich der Wartung und des Service-Managements überhaupt unserer Aufzüge, um das auch wirklich dann umzusetzen. Wir haben ja das Thema, dass wir als Unternehmen nicht nur unsere eigenen Aufzüge betreuen, so viele bauen wir ja gar nicht, sondern dass wir ja ein breites Portfolio von unterschiedlichen Herstellern haben und da ja die Komplexität dieser Daten ja noch mehr zunimmt. Ja. Das ist das, an dem wir gerade sozusagen arbeiten.
Jetzt habe ich vorhin ganz viel gehört, wie du ja sehr stark schaust, und du bist ja ein Sparring-Partner im Unternehmen. Wie schaffst du es, Elisabeth, dass du selber weiterkommst? Hast du Methodiken? Was machst du, um dich noch was zu tun?
Ja. Also grundsätzlich gibt's eine Regel, also ich glaube, das merkt man vielleicht, ich bin eine Person, die sehr gerne in Bewegung ist. Also ich muss immer etwas tun, egal ob ich jetzt wirklich Bewegung im Sinne von Gehen meine oder auch gedankliche Bewegung. Also ich bin ein absoluter Fan davon, mich selbst durch viel Literatur fortzubilden. Ich bin aber auch eine, die sicher einmal im Jahr eine Fortbildung macht. Das ist ganz unterschiedlich. Das fängt an von, ich mache jetzt ein AI-Bootcamp, ja, um zu schauen, wie wir das umsetzen können, bis hin zu, ich habe ein Netzwerk, wo ich meine Leadership-Fähigkeit bringe. Also ich bin Partnerin im Unternehmen, mit der man sprechen kann, und gleichzeitig weiß ich, dass ich noch nicht alles weiß und dass es an mir liegt, das auch weiterzulernen, um mich weiterzubringen und gleichzeitig dann natürlich Menschen mit mir weiterzubringen. Ja. Also wichtig wäre für mich Literatur. Ich habe ein Leadership-Netzwerk, in dem ich mit denen ich mich regelmäßig treffe, wo wir eben Fälle besprechen oder Themen besprechen.
Also tauscht euch aus, ja. Man kann sich ja gegenseitig unterstützen. So, ich hatte die Situation, also man weiß ja als Führungskraft, dass man immer wieder mal in Situationen kommt, die handelt man ganz easy, und dann gibt's diese, wo man eigentlich in dem Moment nicht direkt eine Lösung hat, wie man am besten handelt. Das, glaube ich, kennt jeder Führungskraft. Und dann tauscht ihr euch dann aus und aus den Erfahrungswerten erzählt ihr euch, wie man solche Situationen, wie man damit umgehen kann.
Genau. Und richtig, richtig ehrlich und richtig hart wird es dann vielleicht, wenn du Feedbacks von deinen Teamkollegen verlangst, weil dann sagen sie dir genau, an was du arbeiten sollst, und das kann man dann sozusagen annehmen und machen.
Ja, ja. Da komme ich zu dem Thema Ehemann.
Was?
Ja. Das war jetzt die beste Vorlage.
Was habe ich getan?
Wie handhabt ihr es, du und dein Mann? Weil ihr seid ja geschäftlich ja viel zusammen, und durch dieses, sage ich mal, enge Bindung hat man ja eine gute Plattform, um viel Ehrlichkeit zu positionieren. Wie handhabt ihr es? Gibt ihr euch gegenseitig Feedback? Macht ihr das unaufgefordert? Macht ihr es überhaupt? Fordert ihr es ein? Also wie lebt ihr das?
Ja. Wir haben uns auch ein Setting überlegt, wo wir es wirklich einfordern und vom anderen wollen. Das ist normalerweise einmal wöchentlich montags unser Show fix. Und das beginnt mit, das ist bewusst, einfach weil wir auch, also wir haben auch zuerst gesagt, wir machen das eh nebenbei, aber das macht man halt dann nicht, ja, weil man sich natürlich vorher etwas überlegen müsste, ja. Und nein, es ist, also montags 10.30 Uhr, wissen alle, ist schon fix, und da ist sozusagen mal Feedback-Runde. Ja, das kann dann durchaus auch mal emotionaler werden, weil natürlich als Ehepaar da mehr mit. Aber das ist bewusst, und natürlich legen wir auch großen Wert darauf, dass wir uns auch wirklich bei unterschiedlichen Situationen entweder gleich danach sagen, was gut war oder was weniger gut war, um auch einfach zu wachsen. Und das ist eben, wie du gesagt hast, als Ehepaar ist man halt nochmal den Ticken ehrlicher zueinander.
Ja. Kann man es manchmal auch schonungslos sagen, Manchmal ist das gut, manchmal weniger gut.
Ja, genau. Was ich grundsätzlich brauche, das werden Sie zwei aber wahrscheinlich auch selber wissen, man braucht schon eine sehr gute Basis, um gemeinsam arbeiten und leben zu können. Also man braucht eine stabile, sehr gute, gesunde Beziehung, damit das funktioniert. Weil es gibt viele Themen, ihr werdet es selber wissen, wurscht, ob es einen Konflikt im Unternehmen gab, das nehme ich einmal mit nach Hause, weil zu Hause sitzen ja dann eigentlich noch dieselben Personen, zwar in anderen Rollen, aber trotzdem noch immer dieselben. Und ich habe ja oft zu Hause in der Familie andere Rollen als jetzt im Unternehmen.
Ja.
Und das ist ja dann auch nicht immer ganz einfach.
Ja, es ist ja dann auch schwierig, weil du ja ab und zu ja mal einen Blickwinkel haben möchtest. Von außen, vielleicht, wenn du ein Problem erzählst oder sowas, der nicht mit deinem Unternehmen was zu tun hat. Und wenn du aber trotzdem immer quasi auf derselben Ebene sprichst, die auch das Problem ja immer mitbekommen, dann bist du in deiner eigenen Bubble meistens ja auch.
Also die
gefangen.
Außenperspektive fehlt. Die Innenperspektive ist aber dafür umso größer. Also man muss nicht viel sagen. Ne? Also man muss nicht viel erklären, um den Blickwinkel drauf zu bekommen. Ich merke es tatsächlich als Paar. Jedes Paar hat Privatthemen, die man diskutiert. Also diskutiert ohne negativen Touch. Aber man hat unterschiedliche Blickwinkel und man unterhält sich darüber. Und das ist auch gut. Ich musste irgendwann mal akzeptieren, dass es auch diese Gespräche auf der geschäftlichen Ebene gibt. Also ich habe dann meinen Partner, mit dem ich dann die geschäftlichen Themen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten möchte. Und die Anzahl der Gespräche ist dann einfach doppelt so hoch, weil man hat sie nicht nur privat, sondern man hat sie auch geschäftlich. Und das war tatsächlich so ein Thema, wo ich mich einfach dran gewöhnen musste, die Anzahl dieser Gespräche einfach viel höher ist bei einem Paar, das nicht beruflich miteinander zu tun hat.
Genau. Ich glaube, das, was du vorher gesagt hast, die Außensicht, ja, die ist unheimlich wichtig, vor allem, wenn ich miteinander arbeite im selben Unternehmen, weil dann ist man wieder, ich glaube, du hast gesagt, in deiner eigenen Bubble und man kann sich alles schönreden oder alles schlecht reden. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wenn ich als Ehepaar zusammenarbeite, dass ich bewusst außen unterschiedliche Gruppen habe, mit denen ich mich austausche, damit eben genau dieser Blick von außen, die jetzt weder was mit dem Unternehmen zu tun haben, noch die Leute kennen, noch die Geschichten, noch die, ja, was auch immer, Flurfunk dazu, dass genau dann sozusagen ein neutraler Blick kommt, der dich eigentlich wieder weiterbringt.
Ja, absolut. Kann ich so unterschreiben, ja.
Wenn ihr euch austauscht in eurem Board, gibt es ja auch bestimmte Wertschätzungen euch gegenseitig.
Ja.
Wir sind ja der Meinung, Wertschätzung darf ja nicht nur eine Einbahnstraße sein. Viele Angestellte wollen ja gewertschätzt werden, aber es muss natürlich auch von unten nach oben irgendwas kommen. Lebt ihr denn das auch? Kriegt ihr denn auch mal positives Feedback? Das hast du jetzt gut gemacht oder wie? Oder ist keine Kritik von unten, ist Lob für mich?
Ja, das würde man so sagen. Also ich glaube, mit den positiven Rückmeldungen, ja, die sind jetzt eher rar, aber man merkt es einfach, glaube ich, an dem Umfeld, das man schafft. Man merkt es, also wenn man in einen Raum reinkommt, fühlen sich die Leute wohl, wenn ich da bin, oder fühlen sie sich nicht wohl, wenn ich da bin. Und wenn das Zweite der Fall ist, dann muss ich wahrscheinlich irgendwas auch an mir arbeiten. Und gleichzeitig kann ich natürlich auch immer wieder jede Führungskraft, aber auch in der Geschäftsführung, um Feedback bitten. Und das kann dann auch sehr schön sein, ja. Und je öfter man das tut und je mehr die Leute daran gewöhnt sind, desto eher machen sie es. Von alleine macht das, glaube ich, selten jemand. Also ohne, dass ich nicht jemandem sage, tu das gerne für mich und mach das und du kriegst das von mir. Und eine Funktion einer Führungskraft ist natürlich, Vorbild zu sein. Das heißt, ich gebe mal natürlich viel mehr Wertschätzung jemand anderem, als dass ich sie für mich einfordere. Ja.
Findest du das ein bisschen ungerecht? Viele sagen immer bei der Stellenbeschreibung, ja, ich möchte für jemanden arbeiten, wo ich wertgeschätzt werde, wo ich Wertschätzung bekomme, aber gibst du denn auch die Wertschätzung nach oben deinem Chef gegenüber, dass er auch mal sagen, positives Feedback so ungefähr? Du sagst so oft nur, was nicht funktioniert.
Ich glaube, das ist ein Haltungsthema des Unternehmens und das ist stark in der Kultur verankert. Haben wir es in unserer Kultur verankert, dann machen das die Leute. Haben wir es nicht verankert, dann machen sie es nicht. Also das ist etwas, was man schaffen muss als Führungskräfte, diese Kultur ins Unternehmen zu bringen, dass wir für beide Seiten, also sowohl nach unten hin, wenn ich es jetzt hart sage aus dem Organigramm, wie nach oben hin halt mache.
Absolut, ja. Man lebt das vor und letztendlich die Menschen drumherum sehen ja auch, wie gelebt wird, welche Kultur wird gelebt. Und ich glaube, das ist auch dann mit jedem neuen Kollegen, der in der Organisation mit reinkommt, der bekommt ja das Feeling mit der Zeit. Das ist ja auch nichts, was man einem in einem Bewerbungsgespräch mitteilt. Das ist ja ein Feeling, das muss dann gefühlt und gelebt werden.
Die Kultur merkst du erst, wenn du wahrscheinlich drinnen arbeitest, ja.
Genau.
Wie gehst du denn persönlich mit Rückschlägen um, wenn was nicht funktioniert hat? Oder wo du sagst, okay, war meine Idee, ist blöd gelaufen. Was isst du dann? Eis? Gehst du mal spazieren?
Ja, genau. Ich würde jetzt sagen, ich setze mich hin und meditiere kurz. Ja, eigentlich nein. Eigentlich wahrscheinlich explodiere ich innerlich, weil ich mich dann nämlich so stark über mich selber ärgere, dass ich meinem Anspruch nicht gerecht geworden bin. Ja, ich bin aber auch eine, die dann sagt, okay, wir müssen es abhaken, drehen wir um und fangen wir von neu an. Also ich bin auch eine Befürworterin von, wir probieren etwas aus, schauen, ob es funktioniert und arbeiten dran weiter. Also ich denke es mir am Anfang zu Tode. Und setzt dann vielleicht gar nicht um, weil der letzte prozentuelle Anteil aus meiner Sicht nicht funktioniert, ja. Rückschläge per se ist immer so ein Thema. Man möchte natürlich immer ultra erfolgreich sein und trotzdem weiß man, dass es nicht gut ist. Was ich wirklich gerne mache, ist dann eigentlich zum Sport gehen, einmal nichts zu tun, so richtig sich auszutoben und dann sich wieder zu besinnen und zu wissen, okay, und jetzt geht's weiter.
Wie lange ist die Frist zwischen, es ärgert mich innerlich total, bis wir hacken es ab und machen es jetzt anders und neu?
Ah, das kommt aufs Problem an, unterschiedlich lang. Ich würde sagen, aber so, ja, wahrscheinlich 1-2 Tage und dann geht's weiter.
Ja, also es geht schon relativ schnell.
Es macht keinen Sinn, jetzt da drin weiter zum Hängen und zu sagen, es hat nicht funktioniert. Das haben wir eh schon gesehen, jetzt muss halt einfach ein neuer Weg heran, ja, der weitergemacht wird, ja.
Ja, absolut.
Und was ich mir selbst immer sage, ist, zum damaligen Zeitpunkt war es wahrscheinlich die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Und mit dem jetzigen Wissen würde ich es vielleicht anders machen. Aber damals habe ich es ja im besten Wissen und Gewissen für wen auch immer mich, das Unternehmen, für meine Gruppe entschieden. Und das gibt einem dann vielleicht sozusagen keine Absolution, aber so den Haken drunter, okay, du hast es versucht, wirklich gut zu machen, hat halt nicht funktioniert, jetzt machen wir es ein bisschen anders.
Genau, hinterher ist man immer schlauer.
Für mich eine Methode entwickelt. Nehme von allen Ideen, die nicht so komplett umgesetzt werden, 10% Minimum mit, wenn nicht vielleicht auch mehr geht. Nimm sie mit und geh in eine neue Denkweise, neuen Prozess rein. Und diese 10%, allein schon, was der Grund für das Scheitern dieser Idee war, mitzunehmen und zu führen, und dann wird die nächste besser. Und das ist einfach schon das Positive. Es hat jetzt so nicht funktioniert, aber das, was ich daraus nehmen kann, ist das Positive dabei, um es jetzt bei dem nächsten Projekt oder mit dem zweiten Angang es anders machen zu können, weil sonst hätte man es von Anfang an gewusst, dann wäre es vielleicht auch anders gelaufen, ja.
Elisabeth, was steht noch auf deiner Bucketlist?
Was ich unbedingt machen möchte? Ja, also habe ich vorher schon gesagt, einen Aufzug bauen. Ich hoffe, irgendwie
jemand wird. Das dürfte keine Herausforderung mehr sein für dich.
Also, ja, eh nicht. Alle
Monteure bei Heisenberger.
Ja, genau. So, sie will unbedingt einen Aufzug machen. Ja.
Sie schreit danach. Also sie möchte, ja. Also macht nur mal einen Termin aus. Ich würde gleich sagen, direkt Neubau. Oder willst du mit einer Modernisierung anfangen?
Schienenstellen loten, das ist
ja,
toll.
Ja, Führungen stellen, genau. Ich glaube, das ist nicht so gut. ich weiß gar nicht, womit ich anfangen würde. Ja, ich baue gleich einen neuen Aufzug, ja.
Genau, also terminiert das gerne nach der Veröffentlichung des Podcasts. Elisabeth steht zur Verfügung. Genau, was steht noch auf deiner Liste?
Auf meiner Liste, also... Was ich unbedingt machen möchte, ist eben das KI-Thema bei uns im Unternehmen einzuführen und gar nicht mit negativen Bewertungen, sondern mit ganz was Positivem, dass wir daraus noch viel, viel mehr machen können. Und gleichzeitig auch die Chance bieten, dass andere Unternehmen im Handwerksbereich oder Mittelständler sehen, was ich eigentlich mit KI-unterstütztem Arbeitsumfeld auch erreichen kann. Dass es nichts Schlechtes ist, dass es auch nicht nur Texte kontrollieren ist, sondern dass es viel mehr, steht auf alle Fälle auf meiner Bucketliste. Was steht noch oben? Natürlich zu schaffen, dass sich eines unserer beiden Mädchen auch für das Unternehmen so interessiert, wie wir es sind, und vielleicht irgendwann einmal sagt, ja, das möchte ich auch machen, und da möchte ich weitermachen, weil das ist eben Teil unserer Familien-DNA.
Hast du das Gefühl, dass das Interesse jetzt zumindest da ist? Also man weiß ja nicht, wie sich es entwickelt, aber wie ist der aktuelle Stand des Interessepegels?
Ja, also zumindest bei der Marie, bei unserer älteren Tochter, schon größer, weil sie natürlich auch schon mehr Verständnis hat für die Sachen. Sie hinterfragt doch oft etwas. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr, Anfang des Jahres, eingeführt, wir nennen es flexible Verteilung der Normalarbeitszeit. Das heißt, die Monteure und die Monteurinnen haben ein Zeitmodell, wo sie flexibel ihren Arbeitstag gestalten können, wann sie beginnen und wann sie aufhören. Und das habe ich der Marie erzählt, dass wir das machen. Und sie hat dann gesagt, ja, aber wie funktioniert denn das jetzt? Und wie behebt die jetzt Störungen? Und wer macht die Wartungen und so weiter? Also da sieht man schon, sie denkt sehr stark mit. kommt ein großes Interesse. Gleichzeitig sind sie ja immer damit in Berührung, wenngleich man das mit, also 11 und 9 Jahren sind sie jetzt wahrscheinlich nicht sagen kann, ob das jetzt wirklich ist. Was wir aber unbedingt wollen, ist, dass wir sie spätestens mit 14 wirklich bewusster auch ins Unternehmen einführen oder zumindest also in den Unternehmenskontext, jetzt nicht in eine operative Tätigkeit, aber dass sie halt im Unternehmen auch sind an Tagen und auch die Arbeit kennenlernen. Ja, sie sind ja jetzt zum Teil auch schon und dürfen mitarbeiten, aber sie finden das halt immer total cool, weil sie werden halt dann betreut von oben bis unten mit Schokolade und Pizza und da und zeichnen. Und da stellen sie sich vor, dass wir arbeiten den ganzen Tag. Ja, das ist natürlich ein bisschen anders.
Sie essen
anders.
Nur Süßigkeiten bei der Arbeit.
Ja, genau,
die gar nicht.
Machen nichts anderes. Ja, genau. Und sie sagen über uns, also mein Mann, er schaut immer auf die Zahlen sozusagen und ich spreche die ganze Zeit nur mit den Leuten. Ja, das ist unsere Arbeit sozusagen. Also da müssen wir vielleicht nur ein bisschen nachschärfen. Ja. Aber das wäre einfach auch auf meiner Liste, dass sie auch erkennen, wie wertvoll dieses Familienunternehmen ist und wie viel das schon getragen hat und auch noch tragen wird und dass sie natürlich auch ein Teil davon sind und das auch mit der Leidenschaft auch weitertragen. Das steht auf meiner Bucketliste. Ansonsten, also was Privates, würde ich unheimlich gern Tango tanzen in Argentinien einmal, ja.
Ja.
Ja, das würde ich wirklich gerne machen, ja. Oder vielleicht einmal, ja, in ein Musikstück vortragen, ja. Ich singe sehr gerne, es hat leider noch niemand das Talent erkannt. Ich befürchte,
Elisabeth,
vielleicht gibt es kein Talent.
Du könntest deinen nächsten Vortrag auf der Interlift vorsingen.
Singend? Ja. Okay. Hm?
Ja.
Na, ich weiß nicht, ob da noch überhaupt jemand zuhört.
Oder zwischendurch so ein Passus. Ja. Wir komponieren ein Aufzugslied und dann kann man das mit einbauen.
Ja, das steht auch noch auf meiner Bucketliste, ja. Und was ich immer will, also das ist wahrscheinlich so in meiner DNA drinnen, ich würde unheimlich gerne wieder ein Unternehmen gründen. Ich mag dieses von Anfang an weg 100% hineingeben für eine Idee und schauen, dass man die zum Leben erweckt und ins Rollen bringt. Diese Anfangsstimmung, dieses Mittun und dann sozusagen was Erfolgreiches erschaffen, und das mag ich unheimlich gerne. Da warte ich auf meine Eingebung, wo ich glaube, dass es sinnvoll macht oder wo es Sinn macht oder wo ich eben mich einbringen kann. Oder das
vielleicht gibt es die Heisenberger Tochter Unternehmen, die irgendeinen Unterzweig. Es gibt ja diverses, was man aus so einem auch Aufzugsunternehmen herausleiten kann.
Hm. Genau.
Genau.
Wenn du soweit bist, sag uns Bescheid, dann reden wir drüber.
Ja, ja. Genau. Ja, perfekt, wunderbar, dann mache ich das, ja.
Ja, dann kannst du hier berichten. Genau, wenn es soweit ist. Ja. Wir gründen ja auch gerne, wir kennen dieses Feeling und uns macht es ja auch Spaß, da einfach mal was auf die Beine zu stellen.
Ja, das mache ich auch besonders gerne.
Elisabeth, ja, wir sagen vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir heute genommen hast. Das ist nicht immer selbstverständlich, vor allem wissen wir, dass alle viel um die Ohren haben, was auch schön ist, wenn man viel zu tun hat, aber umso mehr schätzen wir es, wenn wir dann diesen Rahmen finden, sich unterhalten zu können und vor allem auch immer wieder diesen Einblick so detailliert, ne? Also das ist einfach, das liebe ich an dieser Plattform. Ich hoffe, unsere Zuhörer lieben es auch, aber immer so diesen Einblick kriegen zu dürfen, den kriegt man einfach nicht zwischen Tür und Angel und den kriegt man auch nicht bei einem Hallo auf einer Veranstaltung und man kennt sich in vielen Bereichen, aber das ist immer schön, so viel zu hören.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte auch und meine Insights auch teilen durfte und mit euch dieses sehr kurzweilige Gespräch führen.
Ja, es hat mir auch super viel Spaß gemacht, auch einige Denkanstöße bekommen für mich wieder.
Ja, ich nehme auch jedes Mal was mit. Ich sage immer, das ist mein Podcast, ist mein kostenloses Coaching.
Cool.
In diesem Sinne, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann abonniert uns sehr gerne.
Genau, abonniert die Glocke.
Gebt uns ein Feedback drüber. Vielleicht auch, wen ihr noch gern bei uns im Podcast hören möchtet. Wir haben noch ein paar spannende Gäste in der Hinterhand, aber wir sind immer dabei, unseren Trichter zu füllen. Und in diesem Sinne, ja, Elisabeth, Dankeschön nochmal.
Schöne Grüße aus Wien.
Bis zum nächsten Mal.
Ja,
tschüss.
Das war der Podcast Major League Elevate. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei podcast@uns.gmbh. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.